Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Alle reden über Rohstoffe, seltene Erden, Edelmetalle. Doch ist das eine Blase, ein Hype, der vielleicht auch bald platzen könnte? Außerdem sprechen wir heute im Rohstofftalk über eine fundamentale Änderung. Das Bundesfinanzministerium hat die Umsatzsteuerbefreiung für Privatanleger bei Rohstoffen im Zollfreilager praktisch abgeschafft. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Das bespreche ich im Rohstofftalk mit Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Michael, schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, Manuel.
Michael, wir waren beide auf der Investmesse in Stuttgart und dabei bin ich so durch die Halle gelaufen und dachte, Wahnsinn, ungefähr ein Drittel der Aussteller war für Rohstoffe, Edelmetalle, Gold vor Ort. Und habe ich mir so überlegt, ob das jetzt ein Hype ist oder ob da auch fundamental wirklich was dahinter steckt. Sollte man vorsichtig sein als Anleger oder ist es gerade jetzt an der Zeit, was zu kaufen?
Ja, Manuel, gute Frage. Ich bin dann auch nochmal über den Invest getigert. Am Freitag war ich nur da gewesen, habe mich auch umgeschaut. Also eigentlich war es gefühlt immer so gewesen, wenn ich mich an die Besuche der letzten Jahre zurückerinnere, dass meistens dann sich auch sehr viele auch Goldminenanbieter oder halt auch rohstoffaffine Firmen dann da gezeigt haben auf der Investmesse. Ist ja auch ein Schaufenster, ist ja, glaube ich, auch die größte Anlegermesse, die es in Europa oder in Deutschland gibt. Ob das jetzt ein Hype ist, glaube ich nicht. Wie gesagt, man hat es in den vergangenen Jahren immer schon gesehen, gerade was Gold anbelangt, dass da sehr viele Firmen da unterwegs sind, auch um sich bekannt zu machen, natürlich gerade so Explorationsfirmen oder Produzenten, Goldminen und ähnliche Anbieter. Aber es ist tatsächlich natürlich schon auffällig. Aber ich denke auch, Rohstoffe ist auch ein Thema momentan, was natürlich sehr viele beschäftigt. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hype ist, sondern es sind durchaus auch eine ganze Menge an fundamentalen Gründen, die momentan dafür sprechen, dass viele, viele Rohstoffe tatsächlich eher in Zukunft sich weiter verteuern dürften, als dass sie nachgeben sollten.
Einige sprechen ja sogar von einem Rohstoff-Superzyklus. Ist das übertrieben oder sind wir da eigentlich schon mittendrin?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, der Rohstoff-Superzyklus, das hat mal ein Analyst erfunden, der bei einer amerikanischen Investmentbank arbeitet, die witzigerweise auch einen Rohstoff in ihrem Firmennamen drin hat, ohne die jetzt mal einen Namen zu nennen, kommt immer mal wieder raus. Dieser Superzyklus wird so alle paar Jahre mal ausgerufen. Ist natürlich dann immer die Frage, wenn alle davon ausgehen, dass wir einen Superzyklus haben und alle schon investiert wären, dann würde es dafür sprechen, dass man eher einen Hype sieht. Also eine Situation, wie wir vielleicht gesehen haben Ende Januar, als die Silber-, Kupfer- und Goldpreise quasi exponentiell wie eine Artemis-Rakete jetzt neulich in den USA gen Himmel geschossen sind. Das waren meiner Ansicht nach Preisübertreibungen. Aber wenn man jetzt so auf die mittlere bis lange Sicht schaut, dann spricht sehr vieles dafür, dass sehr viele Rohstoffe tatsächlich noch Potenzial nach oben haben, dass wir wahrscheinlich tatsächlich einen Superzyklus haben. Jetzt mal Stichworte, kann man später sicherlich noch im Detail darauf eingehen, wie zum Beispiel jetzt Energiewende braucht Rohstoffe. Wir brauchen die für Data Centers, für künstliche Intelligenz, für die Verteidigung, für Infrastruktur. Also alles Themen, die dafür sprechen, dass sehr, sehr viele Rohstoffe in Zukunft sehr stark nachgefragt werden. Und das bedeutet dann tatsächlich, dass wir durchaus möglicherweise vor einem Superzyklus der Rohstoffe stehen können. Ich würde sagen, die Rakete wird nicht in den Himmel schießen und nicht Richtung Mars oder Venus abheben, aber es spricht einiges dafür, dass wir tatsächlich dann relativ gute Aussichten haben für die allermeisten Rohstoffe, gerade für Metalle.
Ob jetzt physisch oder als ETF, ETC, wie finde ich denn seriöse Anbieter?
Also seriöse Anbieter ist eine sehr berechtigte Frage, weil gerade wenn es tatsächlich ein Superzyklus wird, werden sich da sicherlich auch einige Anbieter im Markt tummeln, die nicht ganz so seriös sein könnten, jetzt mal im Konjunktiv gesprochen. Seriöse Anbieter sind halt schon relativ lange am Markt. Da kann man natürlich dann auch sich im Internet aufschlauen, was so andere, was Kunden oder was die Historie zeigt, was Kunden über diese Anbieter berichten, ob da jetzt tatsächlich eine Seriosität ist, wenn wir zum Beispiel ETCs haben, die eine Auslieferung zu sprechen haben, ob da noch wirklich ausgeliefert werden kann oder ähnliches. Also da gibt es dann, denke ich mal, für einen Anleger, der sich informieren möchte, eine ganze Menge an Möglichkeiten. Natürlich würde ich auch jedem empfehlen, einfach auch vielleicht, wenn er in größerem Stile sich da engagieren möchte, einfach mal mit dem Bankberater sprechen.
Wechseln wir mal das Thema. Die steuerliche Behandlung von Zollfreilagern in Deutschland, insbesondere für Weißmetalle, hat sich jetzt fundamental geändert. Es werden die 19% Mehrwertsteuer fällig. Ist das jetzt auch ein Nachteil für den Standort Deutschland?
Ja, tendenziell kann es durchaus ein Nachteil werden. Also zumindest der Nachteil besteht darin, jetzt erstmal für den Anleger, worin besteht der Nachteil? Zollfreilager, wie der Name schon so ein bisschen andeutet, das hat bedeutet, wenn in Deutschland es ein Zollfreilager gegeben hat, dass die Metalle, insbesondere Silber, aber auch theoretisch Platin und Palladium oder andere Metalle von der Umsatzsteuer befreit sind. Wenn jetzt jemand Münzen, Barren in Silber jetzt über einen Bankschalter oder über einen anderen Anbieter kaufen würde, unterliegen diese Münzen oder Barren der Umsatzsteuerpflicht. Im Gegensatz zu Gold, das anekdotisch kann ich vielleicht sagen, als ich im Edelmetallhandel angefangen habe, mein oberster Vorgesetzter war derjenige, der mit dafür verantwortlich ist, dass Gold in Deutschland nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Er hat auch den Krügerrand so mit nach Deutschland reingebracht. Also Ehre seinem Angedenken als Goldanleger. Aber die anderen Metalle, also der Schritt zurück, der Grund dafür ist, dass Gold auch offiziell weltweit eigentlich auch als Zahlungsmittel gilt. Das ist zumindest die Begründung dafür, dass Gold von Umsatzsteuer befreit ist. Bei Silber, Platin, Palladium oder anderen Weißmetallen ist das nicht ganz so klar und deswegen ist jetzt relativ unerwartet und das kam auch jetzt, da hat, glaube ich, keiner im Vorfeld mit berechnet über eine Ergänzung am 9. April, dass diese zollfreien Lager auch jetzt nicht mehr Umsatzsteuer befreit sind in Deutschland, sondern in der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Ob das jetzt ein Nachteil ist, kann man jetzt drüber streiten, aus welchen Sicht auch immer man das betrachtet, aber es ist auf alle Fälle etwas, was sehr unerwartet gekommen ist und was vielleicht auch nicht unbedingt jetzt den Ruf der Berechenbarkeit von Gesetzen oder Verordnungen jetzt hilfreich unterstreicht.
Wer ein Zollfreilager noch will, der kann in die Schweiz oder nach Liechtenstein gehen. Für wen macht das denn überhaupt Sinn?
Ja, das muss der Anleger dann mit sich selbst ausmachen. Wenn er tatsächlich dann unbedingt Silber Umsatzsteuer befreit handeln muss, dann muss das halt außerhalb eines Landes tun, was der EU-Mehrwertsteuer außerhalb oder in einem Land tun, was nicht der EU-Mehrwertsteuer unterliegt, so rum die Schleife gedreht. Und das sind, wie du gerade gesagt hast, Schweiz und Liechtenstein primär. Da bin ich jetzt als, als Berater vielleicht am falschen Platz, weil ich eher in Richtung nicht physische Metalle gehen würde. Das muss jeder Anleger dann für sich selbst ausmachen.
Schauen wir mal auf Gold. Hat sich ja viel getan in den letzten Wochen. Ist Gold aktuell ein Kauf?
Ja, ich denke so, es kommt ja von Anlagehorizont auf an. Mittelfristig denke ich schon, wir haben tatsächlich jetzt in Gold ja auch einige starke Schwankungen gesehen. Zuletzt hat der Preis so ein bisschen eher wieder seitwärts bewegt. Wir sind von den Höchstständen, die wir im Januar gesehen haben, noch ein ganzes Stück entfernt. Da sind jetzt noch über 10% ungefähr. Wir hatten dann ja auch am Anfang der Eskalation des Nahostkonflikts noch mal einen Sprung nach oben gesehen. Dann ging es runter. Warum ging es runter? Erstens Liquidierung, um Liquidität zu gewinnen, um Verluste an anderen Positionen auszugleichen. Zweitens deutlicher Anstieg der Renditen für Anleihen und auch der Zinserhöhungserwartung an die Notenbanken bedeutet höhere Zinsen, höhere Renditen, Konkurrenz für Gold. Und dann hat sich auch zwischenzeitlich ja der US-Dollar recht ja, nicht kräftig, aber zumindest moderat befestigt. Jetzt ist der Goldpreis von seinem Tief, das war ungefähr bei 4.100 Dollar, die Unze wieder ein ganzes Stück nach oben gekommen. Ist die Frage, wir sind immer noch, schauen wir mit nicht mit einem Auge, sondern mit allen Augen. Und wenn jemand Hühneraugen hat, auch mit Hühneraugen auf den Bildschirm, was für Nachrichten kommen aus dem, aus dem Nahostkonflikt, ob jetzt die Straße von Hormuz demnächst befreit oder wieder frei beschiffbar sein kann oder nicht. Das ist das, womit wir uns in den letzten zwei, drei Wochen eigentlich primär beschäftigt haben. Ob wir jetzt dann in Waffenruhe, hat jetzt zumindest die Versorgungssituation nicht stark verbessert, die wir aus den Rohstoffen haben, aus dem Nahen Osten. Und immer noch die Faustregel gilt, immer noch eine weitere Eskalation im Nahen Osten würde bedeuten oder eine Fortsetzung der Eskalation steigende Preise für viele Rohstoffe, steigende Inflationserwartungen, möglicherweise steigende Leitzinsen der Notenbanken, zumindest steigende Renditen und das wäre schlecht für Gold. Jedes Zeichen der Deeskalation momentan würde den Goldpreis stützen, dann haben wir auch wieder einen schwächeren US-Dollar, wie wir es kürzlich auch gesehen haben. Die Renditen kommen dann auch wieder zurück, die Ölpreise auch. Also im Großen und Ganzen Faustregel oder Narrativ momentan, Eskalation im Nahen Osten eher Gegenwind für Gold, die Eskalation eher Rückenwind. Und wenn jemand mittelfristig unterwegs ist, ich denke, mittelfristig spricht sehr, sehr viel dafür, dass wir dann tatsächlich auch weiter steigende Goldpreise sehen, dass auch die 5.000 oder 5.400, 5.800 Dollar die Unze, die jetzt häufig ins Gespräch gebracht werden für Ende dieses Jahres, dass sie durchaus erzielbar sind.
Und dann als physisches Gold oder als ETF, ETC?
Zwar haben wir ja gerade festgestellt, dass Gold untersteuerfrei ist als physisch, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch sehr breite Geldbriefspannen, also Ankaufs- und Verkaufsspannen. Wenn ich ankaufe, muss ich wesentlich mehr zahlen, als ich bekomme, wenn ich es verkaufe. Wir haben Lagerproblematik, man muss vielleicht versichern, wenn man es nicht zu Hause im Garten vergraben möchte, wo es dann vielleicht der Hund wieder ausgräbt. Und das sind alles Dinge, die sprechen für mich dafür, da eher auf ETCs zurückzugreifen, würde ich jedem Anleger nahelegen, dass die werden börsenwirklich gehandelt, man kann das halt kaufen, verkaufen, man kann sich das Gold sogar auch bei vielen ETCs, bei Xetra Gold zum Beispiel, ausliefern lassen. Also meiner Ansicht nach sprechen von 100 Gründen, 99 Gründe dafür, dass man das Gold eher als ETC oder ETF kauft.
Du hast die aktuelle Politik auch schon angesprochen. Es gibt ja gefühlt jeden Tag Veränderungen, Nachrichten. Mal ist die Straße von Hormuz geöffnet, mal wieder geschlossen. Welche Auswirkungen hat denn die Lage auf die Rohstoffmärkte, zum Beispiel auch für Öl?
Ja, da gravierende Auswirkungen. Gerade jetzt, wenn Meldungen kommen, die Straße von Hormuz wird frei, das hatten wir jetzt dann neulich gehabt, die Iran sagt, okay, wir lassen wieder Schiffe durchfahren, schwupps, Ölpreis 10% nach unten. Dann hieß es, Straße ist doch wieder geschlossen und dann geht es schnell wieder 5-6% nach oben. Also momentan ist wirklich alles davon abhängig, wann die Straße von Hormuz wieder frei wird. Was mir persönlich so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass jetzt auch die Kurse für oder die Ölpreise, die Terminpreise für die nächstfälligen Kontrakte noch weiter auf einem sehr hohen Niveau sind, sondern dass auch die Ölpreise jetzt mittelfristig für Ende dieses Jahres oder erstes Quartal 2027 sich auf so einem recht hohen Niveau festbeißen. Also dass da weiterhin die Anleger oder dass die Händler erwarten, dass der Ölpreis auch mittelfristig auf hohem Niveau bleiben wird. Kann sich natürlich an dem Tag ändern, an dem die Straße freigegeben wird. Dann könnte wie so eine Ketchupflasche, wenn man ordentlich da die Ketchupflasche durchschüttelt, auf einmal macht sie wusch und der ganze Ketchup flutscht raus. Wir haben noch anekdotenweise, glaube ich, 1000 Tanker oder Schiffe, die jetzt noch im Nahen Osten festliegen sollen, die dann schnellstmöglich durch die Straße von Hormuz fahren würden. Das wäre etwas, was natürlich jetzt an den Märkten tendenziell gefeiert werden würde. Aber man muss da mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich muss einen vielleicht Abschlusssatz dazu ein bisschen vorwarnen. Wir haben auch recht starke Zerstörungen auch von Ölförderanlagen, Erdgasförderanlagen, gerade in Katar zum Beispiel auch gesehen, in Bahrain. Und das bedeutet, selbst wenn die Straße von Hormuz wieder frei ist, wird es durchaus eventuell bis 2027 darum, bis wir wieder in dem Maße Öl und Erdgas tatsächlich exportiert oder ja durch aus dem Nahen Osten exportiert sehen können, wie wir es vor dem Krieg gesehen haben. Also das ist nicht so, dass die Preise direkt wieder auf das Ausgangsniveau zurückkommen, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir da mittelfristig erstmal mit höheren Erdgaspreisen leben müssen und auch eventuell mit denen für andere Güter wie Düngemittel und Helium oder ähnliches.
Und auf welche Rohstoffe schaust du sonst noch, egal mit Augen oder Hühneraugen, was ist noch interessant?
Genau, da müsste ich zum Beispiel, da gucke ich nur mit den Augen drauf, das ist momentan vielleicht nicht ganz so spannend, aber natürlich, du hast das Wort Superzyklus erwähnt, das fällt in den letzten Monaten häufiger für Kupfer. Da sind wir auch sehr schnell wieder auf das Niveau jetzt zurückgekehrt von zu Beginn des Krieges im Nahen Osten. Da spricht einfach vieles dafür. Da haben wir in den letzten Sendungen, die kann man sich auch gerne durchaus sicherlich, denke ich, nochmal anschauen, immer schon erwähnt, dass Kupfer durchaus vielleicht vor so einer Art Superzyklus stehen kann. Es wird in Data Centers gebraucht. Das Thema Künstliche Intelligenz ist ja gerade wieder ganz groß an den Aktienmärkten angebracht. Und die Data Centers bauen Kupfer, die bauen Strom, Stromleitungen bauen Kupfer und so weiter und so fort. Also da haben wir tatsächlich dann eine Erwartung, dass wir da durchaus weiter steigende Preise sehen können. Und vielleicht auch bei Aluminium, da ist der Fall eigentlich fast umgekehrt, weil Aluminium leidet darunter, dass 10% des weltweit geschmolzenen Aluminiums normalerweise im Nahen Osten produziert werden. Die kommen auch nicht raus, die hängen auch in der Straße von Hormuz fest, beziehungsweise werden nicht produziert momentan. Da werden wir auch ein Defizit hineinlaufen ins Defizit. Und das bedeutet, dass wir da wahrscheinlich auch durchaus Preise sehen können, die jetzt auf Rekordniveaus steigen können. Also sehr viel Bewegung momentan im Markt. Hoffen wir alle, dass sich die Lage im Nahen Osten relativ bald entspannt. Nur jeden Tag, den es länger dauert, das spricht eher dafür, dass wir dann weiterhin viele Rohstoffe sehen, die eher ein bisschen in ein Angebotsdefizit reinlaufen, wo dann die Preise durchaus weiter steigen könnten.
Ja, Rohstoffe werden uns weiter beschäftigen. Ein spannendes Thema. Vielen Dank an Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst der Deutschen Bank.
Ich danke dir, Manuel.
Danke nach Frankfurt und danke an Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.